Super, genau. Heute ist Palmsonntag und ich lese zuerst den Bibeltext, wie er steht in Johannes 12, Vers 12 bis 19. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest, dem Passafest, erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie Palmzweige und sie gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, der kommt im Namen des Herrn. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einer Eselin. Dies verstanden aber seine Jünger anfangs nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben stand und dass sie ihm dies getan hatten. Die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte, legte Zeugnis ab. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatte, dass er dies Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach.
Also, noch wenige Tage vor der Kreuzigung Jesu, wenige Tage bevor das ganze Volk gerufen hat: Kreuzige ihn! Haben sie noch gerufen: Hosanna, Hosanna, Hosanna dem König, dem, der da kommt, im Namen des Herrn. Sie haben Jesus als den Messias gefeiert und nichts hätten sie lieber, als dass er jetzt als König des Volkes Israels gekrönt würde. Wie kann das so schnell kippen? Jesus war auf der Höhe seiner menschlichen Popularität. Wenn man damals Facebook und Instagram hätte, dann hätte er wahrscheinlich die meisten Follower, die meisten Likes. Also Jesus war richtig populär und alle wollten sein, wo Jesus ist. Menschenmengen sind ihm hinterhergelaufen, denn sie haben die Wunder von ihm entweder selber erlebt oder davon gehört. Sie haben erlebt, wie Kranke geheilt wurden, und jetzt zuletzt haben sie davon gehört, dass Lazarus, ein sehr berühmter, bekannter Mensch zu der damaligen Zeit, von den Toten auferweckt wurde durch Jesus Christus. Hammer! Jemand ist von den Toten auferweckt worden. Wie ist das möglich? Und klar, alle wollten Jesus sehen. Alle wollten da sein, wo Jesus ist. Auch unter den Jüngern war es so, dass sie miteinander diskutiert haben, wer wohl der Größte wäre in dem Königreich von Jesus Christus. Und wenn Jesus jetzt als König eingesetzt wird, wenn das jetzt klappt, wenn das tatsächlich wahr wird, dass Jesus als König des Volkes Israels eingesetzt wird, wer wohl welchen Ministerposten bekommt von ihnen? Also, es war alles sehr, sehr aufregend an diesem Palmsonntag und in dieser Zeit, an die wir heute miteinander gedenken. Plötzlich sagt Jesus etwas total Uncooles. Er sagt, dass er sterben würde. Er sagt es voraus, dass er am Kreuz hingerichtet werden würde. Und es passiert etwas völlig Ungewöhnliches. Ein Donner geschieht, das alles nachzulesen im Johannesevangelium Kapitel 12. Und eine Stimme vom Himmel, die da sagt: Ich habe ihn schon verherrlicht und ich werde es wieder tun. Ungewöhnliche Ereignisse. Die Menschen stehen dabei und denken: Was war das denn jetzt? Und es war eine Stimme vom Himmel. Und Jesus sagt: Das war jetzt nicht für mich, das war für euch, damit ihr versteht, was hier gerade abgeht. Und in diese Situation hinein, wo Jesus seinen Kreuzestod voraussagt, wo Erschütterungen passieren, sagt Jesus zu seinen Jüngern in Vers 26, Johannes 12, Vers 26: Wer mein Jünger sein will, muss sich aufmachen und mir nachfolgen. Denn mein Diener wird da sein, wo ich bin. Jünger von Jesus zu sein, bedeutet, da zu sein, wo Jesus ist. Sich aufzumachen und da zu sein, wo Jesus ist. Und das mitten in einer Situation, wo die Atmosphäre gerade sich verändert, wo die Stimmung kippt, wo das Blatt sich gerade wendet. Menschen haben Hosanna, Halleluja, endlich der Messias, der König. Hochlebe Jesus. Und Jesus sagt hier Dinge, sie begreifen das nicht, sie sind irritiert. Und mitten in diese Irritation hinein spricht Jesus seine Jünger an und sagt, wer mir nachfolgen will, der muss da sein, wo ich bin. Und was passiert? Sie machen sich auf und sie gehen los, um da zu sein, wo Jesus ist. Johannes Kapitel 13 beschreibt dieses Abendessen, was Jesus mit seinen Jüngern hatte. Und Jesus sagt dort, ich habe ein Herzensverlangen, mit euch noch Gemeinschaft zu haben, mit euch ein Abendessen zu genießen. Und ich möchte euch Dinge erklären, die ihr jetzt unbedingt begreifen und verstehen müsst, um durch diese Zeit zu kommen, die jetzt anbricht. Jesus hat seine Jünger geliebt bis zum Tod und so liebt er auch dich und gibt sein Leben für dich hin. Und Jesus feiert also mit seinen Jüngern das alttestamentliche Passa und führt das neutestamentliche Abendmahl ein. Und plötzlich geschieht wieder etwas völlig Ungewöhnliches. Jesus, ihr Herr und Meister, der, den sie gerade zum König krönen wollte, er bindet sich eine Schürze um, er nimmt ein Waschbecken, gießt Wasser da rein und er beginnt, seinen Jüngern die Füße zu waschen, die dreckigen, staubigen, stinkigen Füße seiner Jünger zu waschen. Und sie waren wieder total irritiert. Das geht doch gar nicht. Jesus, unser Herr und Meister und König, er will uns die Füße waschen. Das ist doch peinlich. Nein, das geht doch nicht. Und Petrus sagt, niemals wirst du mir die Füße waschen. Jesus sagt zu ihm, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Anteil an mir. Als Petrus das hört, dann dreht er wieder voll auf und sagt, na, dann wasche mich auch ganz. Und Jesus sagt zu ihm, Moment, nicht übertreiben, ich muss dich nicht ganz waschen, du bist schon rein. Um des Wortes willen, was ich zu euch geredet habe, aber der Staub von deinen Füßen muss gewaschen werden. Ich muss dir dienen, wenn ich dir nicht dienen darf, dann hast du keinen Anteil an mir. Petrus lässt es also zu, Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße und plötzlich geschieht wieder etwas. Jesus sagt, dass die Zeit kommt, wo alle ihn verlassen werden. Und einer nach dem anderen drehen sich um und sagen, wie kann das sein? Wie? Petrus sagt, ich niemals verlasse ich dich, Jesus, auch wenn es den Tod bedeutet. Ich bleibe dir treu, ich bleibe bei dir, denn ich bin doch dein Jünger und ein Jünger soll da sein, wo Jesus ist. Jesus sagt zu Petrus, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Jesus sagt auch zu Judas und sagt voraus, dass es einen geben wird, der ihn jetzt verleugnet. Und in dem Moment steht Judas auf. Er ist total verärgert. Er kann das ganze Szenario nicht verstehen, nicht begreifen. Und er geht los, verrät Jesus, um etwas Geld zu bekommen und geht in die Nacht hinaus und Judas ist weg. In den nächsten 12 Stunden wird auch Petrus Jesus verleugnen. In den nächsten 12 Stunden ereignen sich Dinge, die die Weltgeschichte geprägt haben. Und in diesen 12 Stunden hat Jesus seine Jünger gelehrt, worauf es ankommt, gerade wenn Erschütterungen kommen, gerade dann, wenn wir die Welt nicht um uns herum nicht verstehen können, nicht begreifen können, wenn das alles keinen Sinn macht, alles, was Jesus getan hat, die ganzen Wunder, die ganzen Zusagen, die messianischen Prophezeiungen, jetzt war es kurz vor dem Ziel, dass Jesus gekrönt werden würde und auf einmal redet er davon, dass er am Kreuz sterben würde. Das macht alles keinen Sinn. Sie sind total irritiert. Und ja, wie gesagt, die Menschenmenge war schon weg. Judas ging weg. Petrus würde Jesus auch verleugnen. Und am Ende am Kreuz steht nur noch einer. Johannes war derjenige, der am Kreuz und bei Jesus geblieben ist. Und Jesus spricht dann noch zum Johannes und übergibt ihm die Fürsorge für seine Mutter und sagt dann, Mutter, das ist dein Sohn, während er am Kreuz hängt. Und sagt zu Johannes, Johannes, das ist deine Mutter, sorge für sie. Und Johannes nimmt Maria dann in sein Haus, in seine Familie auf und sorgt für sie. Johannes war jemand, der geblieben ist, bei Jesus geblieben ist, zu jeder Zeit, selbst am Kreuz, hat er sein Leben riskiert und ist bei Jesus geblieben. Wie war es möglich, wie hat Johannes es geschafft, bei Jesus zu bleiben, als alle anderen ihn verließen? Dieser Frage möchte ich mit euch ein wenig nachgehen. Nochmal, es geht um das Thema, sei da, wo Jesus ist. Johannes war da, Johannes blieb da, er blieb bei Jesus selbst in der schwersten Stunde. Warum hat Johannes das geschafft, während alle anderen versagt haben, weggelaufen sind, Jesus verleugnet und verraten haben? Johannes beschreibt diese wenigen Stunden von dem triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem oder wenige Tage, muss man sagen, bis zu seiner Kreuzigung in ganzen 7 Kapiteln. Und zwar von Kapitel 12 bis Kapitel 19 beschreibt er so die Details, die Einzelheiten, was Jesus da geredet hat, was Jesus da gelehrt hat. Johannes war sehr aufmerksam und er hat jedes Wort aufgenommen und er verstand den Ernst der Lage, wie kein anderer. Was war an Johannes so besonders? Das Besondere an Johannes war, er war nicht nur ein Jünger von Jesus, ein Diener Jesu, sondern er war auch ein Freund Jesu. Das war das Entscheidende. Er war ganz, ganz nah bei Jesus. Er war ein echter Freund von Jesus. Mittendrin in diesen 7 Kapiteln, die jetzt diese Ereignisse der Tage zwischen Jesu Einzug in Jerusalem und die Kreuzigung, mittendrin ist das Kapitel 15. Und das möchte ich mit euch zusammen lesen. Johannes Kapitel 15 ab Vers 1 und wir schauen mal, vielleicht lesen wir einen ganzen Abschnitt bis Vers 16. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen, wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einem Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr in mir mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Weil ein Herr einen Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. Soweit dieser Abschnitt. Ich stelle mir das jetzt mal so vor, dass Jesus nach diesem Passafest, was er mit seinen Jüngern gefeiert hat, wo dann schon der Erste ihn verlassen hat, nämlich Judas. Und Jesus geht so den Weg durch die Weinberge Richtung Garten Gethsemane. Und zu dieser Zeit, kurz vorher, war die Zeit, die Reben zu beschneiden. Jetzt ist eigentlich so die Zeit, Februar, März, um die Reben zu beschneiden. Und Jesus macht Halt an diesem Weinberg und er verdeutlicht etwas. Er erklärt ihnen ganz anschaulich etwas. Und das möchte ich auch tun. Wir haben nämlich bei uns zu Hause drei Weinstöcke, an denen entsprechend Reben sind. Und in den letzten Jahren gab es da auch schon Frucht und gar nicht so wenig Frucht. Allerdings waren die Weintrauben immer etwas ziemlich sauer und klein. Und dieses Jahr habe ich mich mal damit beschäftigt und mal ein Tutorial auf YouTube gesehen, wie man den Weinstock beschneidet, wie man mit den Reben umgeht, und habe festgestellt, dass da ganz schön was abkommen muss, wenn ich in diesem Jahr gute, nicht nur Blätter und Ranken, sondern wirklich gute Früchte sehen will. Und so habe ich diese Gärtnerschere genommen und habe den Weinberg, oder nicht Weinberg, sondern den Weinstock beschnitten. So, und dann habe ich erfahren, wie man das dann macht. Also, man sollte zwischen den Reben Abstand lassen, etwa 20 Zentimeter. Guck mal, hier habe ich einen gelassen, der muss eigentlich ab. Aua. So, also. Und dann sollte man die Reben auch so schneiden, dass man nur zwei Augen lässt und abschneidet. Ich bin mal gespannt, ob unsere Weinstöcker dieses Jahr mehr Frucht tragen und vor allem auch süße Früchte hervorbringen. Ich will ein bisschen mit euch auf dieses Wegschneiden und Beschneiden zu sprechen kommen. Denn Jesus sagt hier, dass es Reben gibt, die der Vater als Weingärtner abschneidet und abtrennt. Und dann gibt es Reben, die werden nicht abgetrennt, sie werden nicht abgeschnitten, sondern sie werden beschnitten, sie werden zurückgeschnitten. Darüber will ich mit euch nachdenken. Erstmal das Abschneiden. Was sind die Dinge in unserem Leben oder in welchem Fall, sage ich mal so, werden wir als Reben am Weinstock abgeschnitten, komplett abgetrennt? Galater 5, Vers 4, da können wir das einmal nachlesen. Galater 5, Vers 4. Hier steht geschrieben, denn wenn ihr durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, seid ihr von Christus getrennt und aus Gottes Gnade gefallen. Getrennt von Christus sind wir dann, wenn wir auf eigene Leistung Vertrauen. Wenn wir durch eigenes gutes Tun, vorbildliches Verhalten gut genug sein wollen vor Gott, wenn wir uns einbilden, dass wir die Gebote Gottes aus uns selbst heraus schaffen können, dann brauchen wir Christus nicht, dann brauchen wir seine Gnade nicht, dann haben wir nicht erkannt, wie kostbar Jesus und sein Erlösungswerk am Kreuz für uns ist und wie sehr wir Jesus und seine Gnade täglich in unserem Leben brauchen. Wir können uns gar nicht selber verändern. Wir können nicht aus uns selbst heraus gute Früchte bringen, die Gott gefallen würden. Also abgetrennt von Christus ist derjenige, der nicht auf Gottes Kraft, aus Gottes Gnade baut und vertraut, sondern auf eigene Leistung, sein eigenes Gutsein zur Schau stellen will. Also im Grunde genommen, Religiosität trennt uns von Gott. Wenn wir glauben, dass wir die Gebote Gottes aus uns selbst heraus schaffen können, wenn wir glauben, dass wir gerettet werden können, indem wir so all die Gebote Gottes befolgen, aus uns selbst heraus und gut genug sind, ja, dann sind wir abgetrennt von Christus und dann sind wir nicht verbunden mit ihm. Seine Kraft fließt nicht durch uns. Das kann man nur noch wegschmeißen und verbrennen, steht hier geschrieben. Ich hoffe sehr, dass niemand von uns zu dieser Kategorie gehört, sondern dass wir zu denen gehören, die an Jesus Christus glauben, die ihr Vertrauen auf den Herrn setzen, die sich nicht einbilden, aus sich selbst heraus gut genug zu sein, die nicht irgendwie einfach nur religiös sind, sondern die eine wirkliche Verbindung und Beziehung zu Jesus Christus haben. Wenn du merkst, dass dir die Beziehung, die Verbindung zu Jesus Christus fehlt, er ist nicht weit weg von dir. Du kannst seinen Namen anrufen und du kannst eingepfropft werden in den Weinstock. Aber jetzt gehen wir zu denen, die verbunden sind mit Christus und aber beschnitten werden. Wir lesen hier, dass der Vater derjenige ist, der beschneidet. Also nicht irgendwie wir selbst an uns rumdoktern oder andere Menschen irgendwie uns sagen, was richtig und falsch ist und uns verändern wollen, sondern es ist der Vater selbst, der gut ist, der für uns ist, der uns zugewandt ist, der weiß, was er macht. Und er ist derjenige, der uns beschneidet, der uns reinigt, mit dem einen Ziel, dass wir noch mehr Frucht tragen. Okay, bist du bereit, bist du einverstanden damit, dass der Vater dich, dein Leben verändern, beschneiden kann? Es hat also etwas mit unserem Lebensstil als Christen zu tun. Da, wo wir zurückgeschnitten werden, wo wir verändern werden, wo etwas von uns genommen wird, was nicht mehr zu dem neuen Leben mit Jesus Christus passt. In Kolosser Kapitel 3 gibt es einen Abschnitt, der das ziemlich gut beschreibt. Und zwar lese ich hier ab Vers 5. Deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten. Haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Aha, hier geht es um Sexualität. Okay. Und dann lesen wir weiter. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Wer so lebt, den wird Gottes schrecklicher Zorn treffen. Früher, als ihr euer Leben noch von dieser Welt geprägt war, habt ihr euch so verhalten. Doch jetzt ist es an der Zeit. Und dann geht es weiter, bestimmte Dinge abzulegen. Also erstmal das zweite Thema, was angesprochen wird, das Thema Geld. Und Geld regiert die Welt, Geld hat eine gewisse Macht auch. Und dann das dritte Thema, was angesprochen wird. Doch jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutziges Reden aufzugeben. Belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte, verdorbene Natur mit ihren bösen Tun abgelegt und seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. Dies geschieht, indem ihr Christus immer ähnlicher werdet, so wie Gott es sich gedacht hat. Und das dritte Thema, hat mit Macht zu tun. Also diese drei Bereiche möchte ich mit euch anschauen. Sex, Geld und Macht. Sex, Money and Power. Das sind die drei Dinge, die zum Fallstrick, zu einer Falle geworden sind für viel zu viele Menschen. Auch viele geistliche Leiter sind in Versuchung gefallen durch diese drei Dinge. Lass uns doch ein wenig über Sexualität sprechen. Hier wird Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falsche Leidenschaften angesprochen. Möchte man wirklich ganz klar und deutlich sagen, was die Bibel lehrt, Sexualität außerhalb von Ehe ist Sünde vor Gott, ist außerhalb des Schutzrahmens und des Segens Gottes. Das sagt die Bibel ganz klar auch an vielen Stellen. Unreine Gedanken und Fantasien und Pornografie, das ist Sünde und das zerstört uns und das zieht uns von Jesus weg. Statistiken gibt es da, die wurden in Amerika erhoben, aber ich glaube, dass es bei uns in Deutschland auch nicht anders und vor allem nicht besser aussieht. Statistiken unter Christen, dass 50-80% der Christen in Pornografie gebunden sind. Und das ist leider eine Realität und sehr schnell rutschen Menschen rein in eine Sucht hinein, in Pornografie. Das fängt sehr leicht an, das fängt einfach damit an, dass wir Internet haben, dass wir online gehen können, dass irgendwelche Fenster aufgehen, dass wir dem nachgehen und ehe wir uns versehen, dass wir uns da drin auch verstricken können. Und es ist so wichtig, dass wir das ernst nehmen und dass wir den Weg raussuchen aus sündigen Verhaltensweisen, aus dem alten Lebensstil und dass wir zur Reinheit kommen, auch gerade in diesem Bereich. Wir könnten jetzt natürlich über König David reden, für den das zu einer Falle geworden ist, der in sexueller Unreinheit, in Unmoral, in Ehebruch gefallen ist und fast hätte er seine Berufung und alles verspielt. Gott sei Dank hat er seine Sünde erkannt und hat Buße getan, ist zu Gott zurückgekehrt. Und Gott hat ihm alle seine Schuld und Sünde vergeben. Aber wir wollen mal nicht über David reden, sondern wir wollen über uns selbst reden und bei uns mal reinschauen. Ich muss bekennen und sagen, dass ich in diesem Bereich zeitweise auch meine Kämpfe und Versuchungen hatte. Und als ich gemerkt habe, oh, ich komme da irgendwie nicht von los, es bindet mich, es zieht mich, es ist ungesund. Und dann habe ich mir zwei Männer des Vertrauens gesucht aus dem Gemeinderat und habe gesagt, ich will mal bekennen, ich habe meine Kämpfe in diesem Bereich, könnt ihr mit mir zusammen beten? Und sie haben mich begleitet und mir geholfen, frei zu werden und frei zu bleiben in diesem Bereich. Es ist nicht Schande, wenn es passiert, wenn du stolperst, wenn du fällst in diesem Bereich. Aber es ist schade, wenn du da drin bleibst. Da ist es wichtig, wirklich Hilfe zu suchen, auch seelsorgerliche Hilfe zu suchen. Und manchmal ist es so, dass wir gerade in diesem Bereich nur dann wirklich in den Sieg hineinkommen, wenn wir ans Licht gehen. Bei Gott zuallererst, aber dann manchmal auch in die Seelsorge und geistliche, vertrauenswürdige Menschen suchen, denen wir uns öffnen und die uns da drin einfach auch begleiten dürfen und wo wir uns freiwillig rechenschaftspflichtig machen. Also, Beschneidung mit dem Ziel, dass noch mehr Frucht geschieht. Thema Geld. Wir könnten natürlich jetzt über Judas reden, ne? Der wegen des Geldes Jesus verraten, verleugnet hat. Aber lass uns lieber über uns heute reden. Hier ist die Rede von Geldgier und hier wird gesagt, dass Geldgier ein Götzendienst ist. Geld ist auch ein Mammon, ein Götze. wenn wir nicht richtig damit umgehen, wenn wir unsere Sicherheit in dem Geld suchen und wenn wir denken, wenn ich mir nur alles leisten kann, ja, dann geht's mir gut, dann bin ich glücklich, wenn ich erst dieses Ziel erreicht habe. Und da ist so viel Werbung, die uns jeden Tag umgibt und jede Woche kommt eine Wochenzeitung und da ist mehr Werbung als Zeitung und dann guckst du rein und denkst, oh, das brauche ich, das könnte ich gut gebrauchen, das könnte ich gut gebrauchen. Und du beginnst nach dem zu handeln, was deine Augen sehen und was du denkst, dass du brauchst. Meistens ist es so, dass du es gar nicht brauchst. Und du verwaltest dann nicht richtig mit dem Geld und du sparst ein, da wo Gott vielleicht möchte, dass du investierst, und du investierst in Dinge, die dich leer bleiben lassen. Also Umgang mit Geld ist ein ganz wichtiger Bereich, wo Gott uns beschneiden, uns reinigen möchte. Und dann der dritte Bereich, der Bereich Macht. Ja, warum Macht? Hier ist doch die Rede von Sachen wie Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung, schmutziges Reden, Lüge. Das hat was mit Macht zu tun. Macht, die sich auch dann irgendwie so zeigt, dass wir gierig sind nach Macht, wenn wir uns ohnmächtig fühlen und irgendwie reagieren. Wenn wir merken, ich kann hier nichts ausrichten, irgendwie niemand hört auf mich und du braust auf, wirst wütend, schreist deine Kinder an aus einem Gefühl von Ohnmacht. Aber dahinter steht, dass du Macht und Kontrolle behalten willst, statt Gott zu vertrauen und Ruhe zu bewahren. Ärger, Zorn, Bosheit. Menschen können ganz schön böse werden, wenn man ihnen irgendwie an den Kragen geht oder wenn sie sich beschnitten fühlen in ihren Rechten und wenn sie nicht die Macht haben und irgendwie sich hilflos fühlen und die Kontrolle verlieren. Da können Menschen ganz schön böse und böswillig werden. Wir könnten über Verleumdung sprechen. Verleumdung, so viel negatives Gerede und gerade in den sozialen Medien. Verleumdung gegen besonders Leiter, politische Leiter. Es wird zurzeit viel auch über unsere Bundeskanzlerin und den Innenminister und den Gesundheitsminister und was sie alles falsch machen und falsch entscheiden und den Oberbürgermeister und. Und ja, Polizei und Behörden, und das ist doch unerhört. Es gibt so viel Ärger und Verleumdung und negatives Gerede gegen die Politiker. Und das ist auch, eigentlich ist es ein Streben nach Macht. Ich werde in meiner Freiheit beschnitten. Ich habe nicht mehr die Kontrolle. Jetzt will mir jemand sagen, ich soll zu Hause bleiben und darf mich nicht frei bewegen und. Das kann man natürlich auch differenziert betrachten. Und ja, ich finde es toll, dass wir in einem Land der Demokratie leben. Und auch ich bin dafür, dass die Kontaktsperre nicht allzu lange bleibt und so weiter. Das hat schon auch was mit unseren Werten der Demokratie zu tun. Das alles hat seinen Platz. Aber was ich hier sagen möchte ist, wo will Macht Besitz von uns ergreifen? Wo ist es dran, dass der Vater uns beschneidet in unserer Macht, uns beschneidet darin, alles selbst unter Kontrolle zu haben, unsere Rechte zu bekommen. Das ist so wichtig, dass wir lernen, Gott zu vertrauen. Zum Beispiel Unvergebenheit, wenn wir nicht bereit sind, jemandem zu vergeben, weil wir beleidigt sind, weil wir sauer sind. Auch das ist eine Geschichte von Macht, weil solange ich nicht vergebe, dann habe ich etwas gegen den Menschen. Dann habe ich eine gewisse Macht. Wenn ich vergebe, dann lasse ich los und ich hole das auch nicht wieder raus. Ich gedenke nicht mehr daran. Ich lasse die Macht los und ich überlasse es Gott. Also es betrifft wirklich viele Bereiche, Thema Macht. Natürlich, wie gesagt, auch da könnten wir über Petrus sprechen, der Schwierigkeiten damit hatte, nicht alles unter Kontrolle zu halten. Ja, aber wir reden und wir schauen mal bei uns selbst hinein. Wie geht es dir in diesem Bereich deines Lebens? Und jetzt, bitte, 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 meine lieben Geschwister, nehmt euch Zeit und erlaubt Gott, diesen Beschneidungsprozess in euch zu bewirken. Ich möchte beschnitten werden, und zwar nicht irgendwie von Menschen, die meinen, mich stutzen zu müssen, mich verändern zu müssen, sondern von dem Vater selbst. Und der Vater weiß, was er da tut. und er macht es behutsam und er macht es mit einem Ziel, dass ich noch mehr Frucht trage. Er schneidet das ab, wo kein Leben ist, wo Tod ist, wo nur Religiosität sind, wo tote Werke sind. Er verändert mich in meinem Lebensstil, in Bereichen meines Lebens, wo ich unfrei bin, wo ich gefangen bin, und er will aus mir eine fruchtbare Rebe machen, die wiederum sehr viel Frucht bringt. Gerade in dieser Zeit, wo wir auch Einschränkungen erleben, durch die Maßnahmen, Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, kann es uns so gehen, dass wir irgendwie ja merken, da kommt was hoch. Wenn wir eingeengt werden, wenn wir Enttäuschungen erleben, wenn wir durch Zeiten gehen, wo wir so nicht so alle Freiheiten haben, dann kann es sein, dass wir unter diesem Druck dass sich zeigt, was in uns wirklich drinne ist. Und es ist gut, dass der Vater uns in dieser Zeit auch beschneidet und reinigt. Ich für mich persönlich möchte diesen Prozess gehen und gehe den auch bewusst mit dem Vater und merke, wie der Vater dabei ist, mich zu beschneiden, wo ich die Kontrolle abgeben soll, wo ich die Dinge nicht in der Hand habe und nicht weiß, was morgen sein wird, nicht planen kann, wie ich es gerne mache und einfach auch loslassen muss. Wir merken das vielleicht in unseren eigenen Familien, wo wir eng beieinander sind, wie dann Wut, Ärger, Unzufriedenheit, Enttäuschung hochkommt. Oh, lass zu, dass das hochkommt und bitte Gott, dich da drin zu verändern. Oder auch im Bereich von Sexualität, wo du vielleicht so viel vor dem Bildschirm sitzt und vielleicht erst recht die Versuchung der Pornografie da ist. Sei wachsam und bitte den Vater, dass er dich beschneidet, dass er dich reinigt und willige ein in diesen Prozess. Ich möchte uns ein paar Fragen zum Nachdenken geben, die uns helfen sollen, ja zu verstehen, was in uns eigentlich los ist. Die erste Frage: Setzt du dein Vertrauen auf Jesus Christus und Gottes Gnade oder willst du alles selbst schaffen, selbst unter Kontrolle behalten? Das ist die erste Frage. Die nächste Frage: Beschäftigst du dich mit Gottes Wort und gehst auf das ein, was der Heilige Geist dir offenbart, dir zeigt? Oder beschäftigst du dich mit allem möglichen anderen und lässt dich zumüllen? Hat das Wort Gottes eine besondere Bedeutung in deinem Leben? Verbringst du Zeit mit dem Wort Gottes? Die nächste Frage: Suchst du im Gebet mit Gott übereinzustimmen, dich ihm hinzugeben, seine Hilfe zu erfahren? Das ist so wichtig, dass wir das tun. Im Johannesevangelium Kapitel 15, was wir gelesen haben, da wird beschrieben, wie wir dranbleiben können, wie Johannes eben dran geblieben ist, an Jesus, bei Jesus geblieben ist, selbst in der schwersten Stunde. Er ist dran geblieben. In diesem Abschnitt steht so oft das Wort bleiben, 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 bleiben. Und er beschreibt, wie wir bleiben können. Bleiben in seiner Liebe, in dieser Intimität mit Jesus, in der Gemeinschaft mit Jesus. Bleiben in seinem Wort und sein Wort soll in uns bleiben. Bleiben im Gebet und was auch immer wir bitten, in seinem Namen wird er uns geben, weil wir in Übereinstimmung mit ihm sind, in Einheit mit ihm sind. Bleiben bedeutet aktiv, ja, in Beziehung mit Gott zu leben, die Beziehung mit Gott zu kultivieren, zu pflegen, aufzubauen. Das ist das, worauf es jetzt ankommt. Das ist das, was unsere Freundschaft mit Jesus Christus kultiviert, pflegt und aufbaut. Das ist das, was Johannes hatte. Er war ein Freund Jesu. Nicht nur ein Jünger, nicht nur ein Diener. Er war ein Freund Jesu, der nah am Herzen Gottes war. Er hat es verinnerlicht, das Wort Gottes, alles, was Jesus gesagt hat. Er hat das aufgeschrieben. Er hat das sich wirklich zu Herzen genommen. Er war wachsam im Gebet. Und das ist so wichtig, dass wir das auch tun. Und ganz besonders jetzt in diese Zeit. Denn ich glaube, es wird eine Zeit der Fruchtbarkeit und der großen Ernte auch kommen. Gott beschneidet mit dem Ziel, damit wir noch mehr Frucht bringen. Er will unser Leben fruchtbar machen, die Früchte des Geistes, dass der Charakter Jesu immer mehr sichtbar wird in uns. Dass die Liebe Gottes aus uns sprüht und sprudelt. Da, wo Menschen uns begegnen, dass sie der Liebe Gottes begegnen. Dass wir geduldiger werden. Dass wir freundlicher werden. Dass die Treue Gottes unsere Eigenschaft wird. Dass wir Selbstbeherrschung nicht irgendwie selbst uns hart erarbeiten und lernen durch Selbstdisziplin. Nein, sondern dass Selbstbeherrschung als eine Frucht unserer Beziehung mit Jesus zutage tritt. Diese Früchte sollen sichtbar werden, gerade durch diese Zeit, wo wir eingeengt sind, wo wir beschnitten werden. Lasst uns wirklich diese Beziehung mit Jesus pflegen, in seinem Wort, im Gebet, im Lobpreis, Zeit mit Gott zu verbringen, zu fragen, Gott, wie siehst du mich? Vielleicht auch Seelsorge aufzusuchen. Das ist so wichtig, denn die Verheißungen Gottes sind auch riesig. Das wird uns weiter hier beschrieben. Die Verheißung Gottes für alle, die da sind, wo Jesus ist. Die mit Jesus verbunden bleiben. Die nicht weglaufen, wenn es schmerzt. Die Verheißung ist, erstens, Reinheit. Dann Gebetserhörung ist uns zugesagt. Viel Frucht ist uns zugesagt. Freude wird uns zugesagt. Freundschaft mit Jesus ist uns versprochen. Erfüllte Berufung. Und Beständigkeit und Schutz. 7 Verheißungen, die wir alle so sehr brauchen in unserem Leben. Jesus weiß genau, wie es uns geht und welche Versuchung wir durchmachen. Jesus versteht uns in unserer Schwachheit. Und Jesus ist bei uns. Möchtest du Jesus dein Leben geben und sagen, Jesus, mein Lebensstil soll sich verändern. Ich bin bereit, ich möchte, dass du mich beschneidest, dass du mich reinigst, dass mein Lebensstil verändert wird. Ich möchte fruchtbar sein für dich. Ich möchte, dass dein Charakter an mir sichtbar wird. Ich möchte, dass dein Wesen immer mehr Gestalt gewinnt in mir. Jesus, ich möchte auch fruchtbar sein, dass durch mich viele Menschen dich erkennen und zum Glauben kommen. Ich möchte eine fruchtbare Rebe am Weinstock sein. Ich möchte dranbleiben, eng verbunden sein mit dir. Möchtest du das? Wir werden jetzt gleich zusammen das Abendmahl feiern. Und das ist eine wunderbare Gelegenheit, das eigene Herz vor Jesus zu bringen und sagen, Jesus, hier bin ich so, wie ich bin. Mit all meinen Kämpfen, Versuchungen, Sünden, in die ich vielleicht auch reingefallen bin. Ich bringe es zu dir. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche es, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und dein Blut vergossen hast. Zur Reinigung meiner Sünde. Ich brauche dich als meinen Erlöser. Ich brauche deine Gnade, die mich befähigt, ein neues Leben zu führen. Ich brauche dich so sehr. Wenn du das bist, dann im Abendmahl kannst du besonders Jesus begegnen. Du kannst sagen, Jesus, ich nehme dich in mich auf. Das Blut, was du am Kreuz vergossen hast, das soll mich reinigen. Ich will verändert werden durch die Kraft deines Blutes. Ich brauche deine Vergebung. Und das Brot, was du zu dir nimmst, das ist der Leib von Jesu. Ich brauche den Leib Jesu. Ich brauche die Gemeinschaft der Gläubigen. Miteinander sind wir unterwegs. Ich brauche Jesus, dessen Leib gebrochen wurde und durch sein Leib ist Heilung für uns da. Ich brauche Jesus Christus und sein Wort als die Kraft für den Weg, der vor mir liegt. Wir wollen jetzt zusammen das Abendmahl feiern und wirklich ermutigen möchte ich, wirklich bei Jesus zu bleiben, in seiner Gegenwart zu bleiben. Wir werden jetzt gleich ein Lied miteinander singen und während dieses Liedes möchte ich ermutigen, dass du dein eigenes Herz vor Jesus bringst. dein Herz vor ihm ausschüttest und dass du ihn bittest, dich zu reinigen durch die Kraft seines Blutes, dass du ihm einräumst, dass er dich beschneiden, dass er dich reinigen kann, dass er dich verändern kann, dass du ja einfach zu ihm kommst und Kraft von ihm empfängst, Gnade Gottes empfängst für dein Leben, die du so sehr brauchst. Willst du das? Ich möchte zusammen beten und währenddessen kommen die Lobpreiser schon auch mit auf die Bühne. Und wir werden ein Lied miteinander singen. Und ja, du kannst jetzt gerne auch die Elemente, die du für das Abendmahl vorbereitet hast, schon bereitlegen. Das Brot, was den Leib Jesu versinnbildlicht, und auch den Traubensaft, der das Blut Jesu symbolisiert. Und dann werden wir gleich miteinander das Abendmahl feiern. Jesus Christus, ich danke dir so von ganzem Herzen, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du unser Leben mit uns geteilt hast, dass du verstehst, durch was wir gehen, welche Versuchungen da sind, welche Neigungen die menschliche Natur hat. Du verstehst uns durch und durch, Jesus. Du hast alles das durchgemacht, aber du selbst bist ohne Sünde rein und heilig geblieben, um uns von der Sünde zu erkaufen, zu befreien, Herr. Danke, Jesus, dass du durch dein Blut unsere Schuld bezahlt hast. Halleluja. Danke, dass du uns erkauft hast. Wir gehören nicht mehr uns selber. Wir gehören jetzt dir, Jesus Christus, Herr. Und ich danke dir, dass du uns annimmst, wie wir sind, aber du lässt uns auch nicht, wie wir sind. Du veränderst uns. Du beschneidest uns. Du reinigst uns. Danke für die Kraft deines Wortes, was lebendig, wirksam an uns ist. Schärfer als ein zweischneidiges Schwert, Herr. Reinige du uns jetzt in diesem Augenblick. Halleluja. Reinige uns durch dein kostbares Blut. Reinige uns durch das Wort, was wir gerade jetzt auch gehört und empfangen haben. Herr, reinige du und wirke gerade jetzt an uns, während wir dich anbeten, dich anschauen in diesem Augenblick. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus.